das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und herzlich willkommen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an die EU denken? Sehen Sie eher die regulierungswütige Vorschriftsbehörde oder doch eher ein einzigartiges Erfolgsmodell? Ein Erfolgsmodell, dem vor 2 Jahrzehnten 10 zusätzliche Sterne aufgingen und die Feuerwerksraketen in den Himmel stiegen, damals in der tschechischen Hauptstadt Prag. Aber nicht nur dort. Zur EU-Erweiterung am 1. Mai im Jahr 2004. Vom Süden mit Malta und Zypern bis in den Norden mit dem Baltikum war die Freude größer als die Skepsis, fortan zur EU zu gehören. 10 Länder kamen 2004 insgesamt dazu, darunter 8 in Osteuropa. 75 Millionen EU-Bürger mehr. Slowenien, mit seinen gerade mal 2 Millionen Einwohnern und seiner Fläche ähnlich groß wie Hessen, gehört zu den EU-Zwergen, hat sich aber als riesiger Gewinner der Osterweiterung erwiesen. Größe ist eben ein weiter Begriff. Anna Tillack.
Schloss Negova im Osten des Landes. Fremdenführerin Manja fürchtet um seinen Zustand. Die alte Kapelle droht einzustürzen und muss aufwendig restauriert werden. Mit Geldern aus der EU.
Ohne diese Mittel wäre es wahrscheinlich in weiteren Jahrzehnten verfallen. Mhm. Und das bricht einem das Herz, denn es ist wirklich ein Juwel.
Insgesamt 12 Millionen Euro steuert die EU für die Renovierung bei. Wenn alles fertig ist, werden hier Zimmer an Touristen vermietet. Für Manja eine Erfolgsgeschichte. Die Unabhängigkeit Sloweniens von Jugoslawien 1991 erlebte Manja als Jugendliche hautnah mit. 10 Tage lang herrscht deshalb Krieg. Doch schon damals ist klar, Slowenien will in die EU und schafft es auch. Vor genau 20 Jahren. Manja kommt noch heute ins Schwärmen.
Nicht davor Angst haben vor anderen Kulturen und anderen Lebensweisen. Ja, das war wie ein sonniger Morgen.
Millionen aus europäischen Fonds stecken in 15.000 Projekten im ganzen Land. Auch hier, im Betrieb von Janko Kodila. Sein Vater und Großvater waren Metzger. Er sieht sich eher als Delikatessenhändler.
Für meine Haare.
Die EU unterstützt ihn bei der Digitalisierung des Betriebs und beim Bau der Produktionshalle. 3.000 Schinken verkauft er jährlich, Qualitätsfleisch von lokalen Bauern.
Oh, das ist groß. Ja, das ist der besonders große. Ne? Das wird eingegraben in Salz. Ne?
Und sagen Sie, wo gehen diese Produkte von Ihnen alle hin? In welche Länder?
Wir haben gerade nach Frankreich geschickt. Wir schicken nach Deutschland, Österreich, Ungarn, Kroatien, Slowenien. Bei Verkauf in der Europäischen Union geht es normal wie zu Hause zu verkaufen.
Kodilas Betrieb profitiert enorm vom EU-Binnenmarkt. Das Ergebnis? Sein Umsatz hat sich verdreifacht. Inzwischen arbeiten 70 Menschen bei ihm. Ein moderner Verkaufsraum und ein Restaurant sind hinzugekommen. Sloweniens Bruttoinlandsprodukt hat sich seit dem EU-Beitritt um 12% erhöht. Die Zustimmung zur EU in der Bevölkerung ist hoch. Immer schon. Als das Land im vergangenen Sommer die schwersten Überschwemmungen seit 30 Jahren erlebt, dauert es nur wenige Tage, bis die Kommissionspräsidentin persönlich einfliegt. Mit dabei ein Versprechen für den millionenschweren Wiederaufbau des Landes. EU-kritische Stimmen im In- und Ausland ärgern Feinkosthersteller Janko Kodila. Damit wolle man die EU spalten, so wie Viktor Orban im Nachbarland Ungarn.
Wenn du drinnen bist, wir sind auf einem Bund zusammen. Kannst du nicht eigenen Weg dann gehen.
Zurück zu Burg Negova. In 2 Jahren soll sie fertig restauriert sein. Fremdenführerin Manja ist der EU dankbar. Für die Rettung der Burg, die offenen Grenzen und all die Touristen, die Slowenien seitdem besuchen.
Tja, ein glänzendes Beispiel für die EU-Osterweiterung. Doch der Glanz überstrahlt längst nicht alles. Auch nicht die Vorurteile gegen Osteuropäerinnen und Europäer, die hierzulande auch jetzt ab und an noch zu hören sind. Ja, und wie war das damals, vor 20 Jahren, mit den Ängsten und Sorgen? Die Leute zum Beispiel aus Polen würden jetzt in Massen kommen und den Deutschen die Jobs wegnehmen. Mittlerweile, in Zeiten des Fachkräftemangels, können wir froh über jede Arbeitskraft sein. Die EU-Erweiterung kostet nicht nur, sie bringt eben auch was ein, wie Jenny Rieger und Kim Ruoff zeigen.
Leiterplatten bestücken, eine nach der anderen, Hunderte am Tag. Das ist Evelyn Verzekers Job hier beim Ventilatorenhersteller Zielabeck in Künzelsau. Dabei hat sie eigentlich Restaurantmanagerin gelernt, in Ungarn, ihrem Heimatland. Aber dann, vor 12 Jahren, ist sie ausgewandert.
Das war eigentlich ein Abenteuer für mich. Ich war dort 20 Jahre alt und ich habe die Chance bekommen, in Deutschland zu arbeiten. Und dann, ich bin schon da.
Etwa die Hälfte ihrer Abiturklasse habe damals Ungarn verlassen, erzählt sie, für bessere Jobchancen in Österreich, England oder eben hier in Deutschland. Seit die EU-8-Staaten, also die osteuropäischen Länder, 2004 in die Europäische Union aufgenommen wurden, sind etwa 820.000 Arbeitskräfte aus diesen Ländern nach Deutschland gekommen. Fast 200 arbeiten hier bei Zielabeck. Manche als Ingenieure, die meisten jedoch in einfachen Funktionen. Denn nicht zuletzt aufgrund fehlender Deutschkenntnisse arbeiten die meisten in Bereichen, die eine geringe Qualifikation erfordern. Sozialversicherungspflichtig beschäftigt in Deutschland waren zuletzt 63.500 osteuropäische Arbeitskräfte im Baugewerbe, 59.000 in der Lagerwirtschaft und 45.500 im Transport. Alles sogenannte Engpassberufe.
Wir konnten zeigen, dass die EU-8-Beschäftigten überproportional in diesen Engpassberufen arbeiten. Und damit können wir sagen, dass dieser erhöhte Anteil von Beschäftigten in den Engpassberufen auch zu einer Entlastung der Fachkräfteengpässe beigetragen hat.
Fachkräfte sind das eine. Hier in Künzelsau hat man jedoch noch ganz anders davon profitiert, dass der EU-Binnenmarkt durch die Osterweiterung zum größten der Welt wurde.
Die Marktzugänge, die Barrieren wurden natürlich runtergefahren. Deswegen konnten wir uns erweitern. Wir konnten neue Standorte aufbauen. Wir haben neue Kundenzugänge generieren können. Und durch die Erhöhung der Lebensstandards waren natürlich und sind natürlich unsere Produkte gefragt.
Doch wenn sich die Lebensstandards in den osteuropäischen Ländern erhöhen, bedeutet das auch, Deutschland ist als Auswanderungsland nicht mehr so attraktiv wie einst.
Wir haben kaum noch zusätzliche Beschäftigte, die nach Deutschland kommen, sondern es gibt eben diesen Turnover, dass die Menschen herkommen, für ein paar Jahre hier bleiben, die Hälfte der Beschäftigten nur für 1 bis 4 Jahre und dann wieder zurückgehen. Da ist die Befürchtung aus ökonomischer Sicht, dass da es nicht mehr viel zusätzliches Potenzial gibt. Also das wird jetzt vielleicht eher stagnieren möglicherweise in den nächsten Jahren.
Evelyn Verzekers hat sich entschieden. Vor 2 Jahren hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Zurück nach Ungarn will sie nicht, denn nie, sagt sie, könne sie dort ein so gutes Leben leben wie hier in Deutschland.
Die EU lässt sich als großes Erfolgsmodell betrachten. Trotzdem hat sie mindestens hierzulande echte Imageprobleme. Darüber habe ich am Abend mit dem EU-Experten und Historiker Kieran Klaus Patel von der Universität München sprechen können. Guten Abend, Herr Patel.
Guten Abend, Frau Welber.
Warum denken viele zuerst an absurde EU-Vorschriften wie die legendäre vorgeschriebene Krümmung einer Gurke und nicht an die großen Freiheiten und Vorteile, die die EU gebracht hat?
Das hat damit zu tun, dass immer wieder von dieser Gurkenverordnung die Rede ist. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Beispiel, weil es die tatsächlich mal gab. Dann wurde sie abgeschafft. Inzwischen ist es aber so, dass die Großhändler sich eigentlich ganz gerne weiterhin darauf berufen, weil es einfach unpraktisch ist, sehr unförmige Gurken in eine Kiste zu packen. Das heißt eigentlich, Europa ist manchmal ein bisschen absurd, wenn man genau hinschaut, aber durchaus auch praktisch. Und in diesem Klein-Klein geht auch oft auch das Große vergessen, nämlich die Friedensleistung, die das europäische Projekt auch über die letzten Dekaden erbracht hat. Also im Kleinen vergessen wir oft das Große, das ist das Problem.
Aber Herr Patel, gerade bei den Jüngeren, auch hierzulande, hat die EU-ablehnende AfD zuletzt in Umfragen deutlich dazu gewonnen. Also das heißt, viele Jüngere denken in nationalen Kategorien. Wo hat da wer die Chance verpasst, den großen europäischen Gedanken weiterzugeben?
Da gibt es, glaube ich, mehrere Gründe dafür. Zum einen hat es mit der Macht der Gewohnheit zu tun. Wir haben uns alle und natürlich gerade die Jüngeren, die nichts anderes kennen, daran gewöhnt, dass die Grenzen offen sind. Dass wir auch davon profitieren können, zum Beispiel über Roaming in Nachbarländern keine zusätzlichen Kosten zu haben. Und zugleich haben wir eigentlich doch gerade gesehen, dass in der Corona-Pandemie die Grenzen sehr schnell wieder zugegangen sind. Grenzen, die eigentlich erst einmal innerhalb der Europäischen Union die EU offen gehalten hat. Also das wird, glaube ich, manchmal vergessen, weil es einfach so bequem und einfach ist und so normal geworden. Hinzu kommt, dass die sozialen Medien natürlich ein Faktor sind. Da geht es um schnelle, emotionalisierende, polarisierende Antworten. Und die Europäische Union ist kompliziert und sie ist eher an Details und an sachlichen Fragen orientiert. Man kann sogar sagen, dass das ganze Projekt Europa mal aufgesetzt wurde, um die Politik weniger mit Drama zu versehen. Und das passt einfach nicht so richtig in unsere schnelllebige, polarisierte Zeit. Hinzu kommt natürlich noch Weiteres. Natürlich ist nicht alles gut in der Europäischen Union. Dass aber oft auch die Erfolge, die europäische Politik erreicht hat, als nationale Erfolge ausgegeben werden, während das, was nicht so gut läuft, nach Brüssel abgeschoben wird.
Jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Auch in einigen osteuropäischen Ländern ist die Euphorie von vor 20 Jahren schon ganz lange verflogen. Zum Beispiel Ungarn nutzt die EU für eigene nationale Interessen, versperrt sich aber oft, wenn es um gemeinsame Entscheidungen geht. Wo sehen Sie da das Kernproblem?
Also ein ganz großes historisches Problem hat damit zu tun, dass wir die Europäische Union so aufgesetzt haben, dass die Staaten, die sich um einen Beitritt bemühen, sehr anspruchsvolle Kriterien erfüllen müssen, um in den Club reinzukommen. Wenn sie aber erstmal drin sind, davon ging man immer aus, dann würden sie nach den Regeln mitspielen. Und jetzt haben wir aber leider schon seit langem erlebt, dass das nicht unbedingt der Fall ist und dass deswegen, gerade weil ja viele Entscheidungen einstimmig getroffen werden, die Erpressbarkeit der Europäischen Union zum Problem wird. Dass also zum Beispiel die Regierung von Orbán sagen kann, na ja, wenn ihr uns nicht unsere Mittel freigebt, dann machen wir nicht bei den Unterstützungen für die Ukraine mit. Und das ist eines der Kernprobleme, das sich aus der Geschichte auch des europäischen Einigungsprozesses erklärt, weil man zunächst mal ähnliche Mitgliedstaaten aufgenommen hat, wo dieses Problem der Unterschiedlichkeit sich so sehr nicht stellte.
Müsste man diese Einstimmigkeit dann auflösen? Wäre das ein Lösungsansatz?
Das ist ein Lösungsansatz, der wird auch häufig diskutiert. Ich glaube, das kann manchmal gehen. Bei ganz entscheidenden Fragen wird es aber letztendlich nicht unbedingt funktionieren. Und dann sehen wir auch immer wieder, dass auch die Staaten, die eigentlich mitspielen im Club, wie auch die Bundesrepublik, dann doch sagen, naja, also bei der Entscheidung wollen wir das eigentlich nicht unbedingt haben. Ich glaube, dass wir eigentlich einen anderen Ansatz brauchen, den es im europäischen Einigungsprozess auch schon sehr lange gibt. Und das ist das, was man differenzierte Integration nennt. Das heißt, dass nicht unbedingt bei allen Teilfragen alle Staaten mitmachen müssen und dass man dann auch eher zu einer konstruktiven, zu einer weiterführenden Antwort kommen kann, indem eben kleinere Clubs sich zusammenschließen. Ich darf nur daran erinnern, dass etwa beim Euro keineswegs alle EU-Mitgliedstaaten beteiligt sind. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Schengen und auch viele andere Sachfragen auf europäischer Ebene.
Jetzt gibt es ja eine Reihe neuer Beitrittskandidaten. 10 Länder hätten Aussicht auf eine Mitgliedschaft. Ist das grundsätzlich ein guter Gedanke, immer weiter zu wachsen?
Weiter zu wachsen ist bestimmt eine gute Idee, aber wir müssen uns die Details genauer anschauen. Wichtig ist erst einmal zu sagen, dass mit Russland, dass mit China in dieser Gegend, also in den Nachbarstaaten der Europäischen Union, da durchaus Alternativen illiberaler Art zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dem muss die Europäische Union etwas entgegensetzen. Die Frage ist eben nur, was genau? Und da scheint es mir wiederum wichtig zu sagen, wir müssen realistisch sein in unseren Erwartungshaltungen. Wir sollten keine übergroßen Versprechungen machen und zugleich auch im Innern noch mal schauen, was an Reformbedarf da ist, um auch die bisherige Europäische Union fit zu machen für Formen der Kooperation. Die müssen nicht unbedingt immer die Vollmitgliedschaft sein, sondern bei manchen Fragen mag es sinnvoller sein zu sagen, dass man in Sachfragen nochmal neue Clubs, Untergruppierungen findet, in denen gewisse Mitgliedstaaten kooperieren, wie wir das bereits sowieso jetzt auch schon haben, etwa beim Euro, wo ja nur ein Teil der EU mitarbeitet, oder auch bei Schengen, wo es sich ähnlich verhält.
Kiran Patel, Experte für EU-Integration, Historiker an der Universität München. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Die deutsche Stahlbranche gibt sich auf dem Weltmarkt alles andere als gestählt. einer der großen, ThyssenKrupp, leidet seit Jahren darunter, dass die Preise sinken, die Energiekosten steigen und die Konkurrenten, etwa in China, immer stärker werden. Derzeit fliegen bei der Firma nicht nur an den Hochöfen die Funken. Es geht um den Einstieg eines Investors und die Angst der Beschäftigten, sie würden dann bald ohne Job dastehen. Wohl wissend, dass ThyssenKrupp das Stahlgeschäft am liebsten schon sehr lange ganz verkaufen möchte. Weil das Vertrauen fehlt, gingen heute Tausende in Duisburg auf die Straße. Philipp Wundersee.
Einheizen für die Demo. Eine Ansage an Miguel Lopez, den Chef von ThyssenKrupp.
Hier, wir halten zusammen. Lopez, du weißt Bescheid. Kommst du hier nicht hin, kommen wir zu dir. Ja, genau.
Es ist gerade einmal 7 Uhr am Morgen am Werk in Duisburg. Sebastian Balzer ist sauer und fühlt sich schlecht informiert. Vor 17 Jahren hat er bei ThyssenKrupp seine Ausbildung gemacht. Jetzt will er von der Konzernspitze wissen, was der neue Investor plant, will Sicherheit für seinen Arbeitsplatz und den seiner Kollegen.
Ich kann schon ein bisschen Herzklopfen, weil man dieses Zusammenstehen für dasselbe zu kämpfen und dasselbe Ziel am Ende zu erreichen, macht einen schon ein bisschen nervös und man kriegt schon ein bisschen Gänsehaut.
Die Unruhe ist groß, die Unterstützung aus der Politik heute auch. Arbeitsminister Heil ist da und spürt die Sorgen auf der Wiese vor Tor 1. Die Mitarbeiter sind verärgert, weil für sie überraschend verkündet wurde, dass ihre Stahlsparte in Teilen verkauft wird.
Grundsätzlich ist es so, dass ich denke, ein neuer Investor kann auch eine neue Chance sein. Was mich sehr misstrauisch macht, das ist, wenn so etwas an unserer Mitbestimmung vorbei entschieden wird. Das ist nicht unsere Kultur.
Es sind viele Arbeitsplätze, die davon abhängig sind und ja, wir hoffen, dass es weitergeht.
Und er steigt ein in die Stahlsparte von ThyssenKrupp. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky. Er soll erst 20 und später weitere 30% übernehmen. Der Umbau hin zu klimafreundlicher Stahlproduktion aus grünem Wasserstoff als Energieträger braucht viel Geld. Für den Umbau hat der deutsche Staat bis zu 2 Milliarden Euro zugesagt. Der Einstieg des Investors bringt neue Ungewissheiten für Bund und Mitarbeiter.
In einem positiven Szenario kann der Herr Kretinsky Expertise aus der Energiebranche, denn da kommt er ja her, mitbringen und dafür sorgen, dass langfristig auch genügend grüner Wasserstoff zu guten Preisen nach Duisburg kommt. Denn nur dann wird der Aufbau der grünen Stahlproduktion gelingen. Es kann natürlich auch ein Ausverkauf sein.
Genau das befürchten auch andere Experten, dass der neue Partner erst investiere, dann Geld durch Verkäufe mache und am Ende der Staat das Unternehmen mit noch mehr Geld auffangen müsse. ThyssenKrupp äußert sich heute nicht, betonte aber bereits schon lange sei bekannt, dass das Unternehmen Gespräche mit neuen Investoren sucht. Das Ziel durch die neue Partnerschaft sei unternehmerischer Erfolg auf dem umkämpften Weltmarkt.
China kann wesentlich mehr Stahl produzieren, als gebraucht wird. Und das bedeutet eben auch, dass die Stahlpreise fallen weltweit.
Auch diese Entwicklung bereitet Sebastian Balzer Sorgen und damit auch, wie es mit seinem ThyssenKrupp weitergeht.
Die Forderung, die wir aufgestellt haben, keine betriebsbedingten Kündigungen. Wir sind bereit, über Pläne zu sprechen, aber nur auf Augenhöhe.
Die Botschaft ist klar: Transparenz schaffen und nicht über die Köpfe der Belegschaft hinweg entscheiden.
Im Stahlgeschäft wird also nicht nur um Arbeitsplätze gerungen, die Herstellung soll auch umweltfreundlicher werden. Die Sparte ist im Umbruch. Die klimaschädliche Kohleindustrie, die wird ganz verschwinden. Seit Jahren wird darum gerungen, wann genau es passieren soll. In Deutschland ist der Ausstieg aus dem Kohlestrom spätestens für 2038 gesetzlich geplant. Die führenden Industriestaaten, damit auch Deutschland, haben sich heute auf einen früheren Termin, die erste Hälfte der 2030er Jahre, verständigt. Da passt etwas nicht zusammen, sollte man meinen. Vor allem im Osten Deutschlands ist man irritiert. Dan Hirschfeld.
3, 2, 1.
Ein Knopfdruck, dann war Schluss. Seit heute ist das Kohlekraftwerk Harstedt in Bremen vom Netz. Hier wird in Zukunft keine Kohle mehr verbrannt und kein klimaschädliches Kohlendioxid in die Atmosphäre gepustet. Ganz im Sinne der 7 großen Industriestaaten, darunter auch Deutschland. Sie haben auf ihrem Treffen im italienischen Turin beschlossen, 2035 soll Schluss sein mit der Kohle, im Prinzip. Der grüne Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck sieht die G7-Pläne entspannt. Obwohl sich Deutschland 3 Jahre mehr Zeit für den Kohleausstieg gegeben hat und im vergangenen Jahr noch 26% seines gesamten Stroms aus Kohle erzeugt hat. Weil sich die Stromerzeugung aus Kohle und Gas nicht mehr lohnen werde.
Für Europa und Deutschland heißt es faktisch nichts, denn die
der Emissionshandel, also der CO2-Preis-Zertifikatehandel, ist so aufgestellt worden, dass wir diese Klimaneutralität erreichen werden.
So entspannt reagieren die Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg heute auf einer gemeinsamen Kabinettssitzung mitten im Kohlegebiet nicht auf das, was die G7 im fernen Turin beschlossen haben. In ihren Ländern liegen zwei der drei letzten deutschen Kohletagebaugebiete. Und der Strukturwandel, also der Kohleausstieg, ist genau auf 2038 getimt.
Wir haben gemeinsam verhandelt den Braunkohleausstieg bis 2038. Auch deswegen, weil die Interessen der Region uns wichtig waren und der Beschäftigten. Und wir sind beide miteinander nicht nur verwundert, sondern verärgert, wie über die vergangenen Jahre immer wieder Daten genannt worden sind, die keine rechtliche Grundlage haben.
Es ist momentan eine Diskussion, die hier schweren Schaden anrichtet, weil ganz einfach jede fachliche Grundlage für diese Debatten und für die Jahreszahlen fehlen.
Für die Schaffung neuer, zukunftssicherer Arbeitsplätze nach der Kohle bekommen die betroffenen Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen 40 Milliarden Euro vom Bund, dazu noch 2,5 Milliarden aus Brüssel. Aber kann diese Transformation beschleunigt werden? Einige Experten sind skeptisch.
Wenn diese Strukturmaßnahmen wirksam werden sollen, dann muss das vor dem Ende der Kohle passieren. Und das vorzuziehen, auch um 3 Jahre, das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Die Menschen sehen einfach nicht durch das Hin und Her, wann es jetzt eigentlich soweit ist, dass dieser Strukturwandel auch wirklich passiert, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Das entmutigt und die Menschen wandern ab.
Welche Auswirkungen der G7-Beschluss tatsächlich auf die Kohleregionen hat, muss sich erst noch herausstellen. Denn der Beschluss lässt Ausnahmen zu. Für Länder mit vergleichsweise strengen Klimazielen, wie zum Beispiel Deutschland.
Keine Zukunft ohne Kinder. Aus gutem Grund soll es ihnen gut gehen und möglichst an nichts fehlen. Soweit, so klar. Und es ist auch schön, wenn Männer, die für ein Kind Sorge tragen wollen, egal ob es das Leibliche ist oder nicht, sich auch als Vater anerkennen lassen können. Gar nicht schön hingegen ist es, wenn einige ein Geschäftsmodell daraus machen. Wenn sie nämlich im großen Stil Vaterschaften für Kinder anerkennen, ohne auch nur für eines von ihnen zu sorgen. Wenn es stattdessen nur darum geht, so Aufenthaltstitel und Sozialleistungen abzugreifen. Wie im folgenden Fall in Millionenhöhe. Da horcht jetzt auch die Politik auf. Olaf Sundermeier und Iris Seira.
Er wirft mit dem Geld nur so um sich, Jonathan A. Oder wie er sich selbst in seinen Internetvideos nennt, Mr. Cash Money. Jonathan A. stammt aus Nigeria, hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Für 24 Kinder hat er die Vaterschaft anerkannt. Unterhalt zahlt er für die meisten nicht. Gleichzeitig bezieht er Sozialleistungen, wie das RBB-Magazin Kontraste recherchierte.
Bei Scheinvaterschaften geht es darum, dass Menschen, die eigentlich keine Bleibeperspektive haben in Deutschland bleiben können. Dafür sind diese Menschen bereit, Geld zu bezahlen.
Bis zu 4.000 Euro zahlen ausländische Frauen, um überhaupt für sich und ihre Kinder ein Bleiberecht zu bekommen.
Ich war eine Prostituierte, als ich Jonathan kennenlernte. Ich wollte damit aufhören.
Mr. Money Cash, ein Extrem, aber wohl kein Einzelfall. 1.800 Verdachtsfällen gingen die Behörden zwischen 2018 und 2021 nach. Die Dunkelziffer vermutlich höher. Durch die Vaterschaftsanerkennung bekommen nicht nur die Mütter ein Aufenthaltsrecht, sondern auch deren Angehörige. Dadurch fallen Kosten für die Steuerzahler in Millionenhöhe an.
Was den Menschen zusteht an Bürgergeld, an Energiekosten, an Kindergeldzuschlägen, kann man durchaus sagen, dass allein dieser Mann Kosten für die Sozialkassen von deutlich mehr als 1,5 Millionen Euro im Jahr verursacht.
Bislang erkennen die Standesämter in der Regel ohne Prüfung eine beurkundete Vaterschaft an. Das wollen das Bundesinnen- und Bundesjustizministerium nun ändern. In einem Gesetzesentwurf soll künftig die Anerkennung der Vaterschaft in Verdachtsfällen nur noch mit Zustimmung der Ausländerbehörde möglich sein, wenn die Mutter gar kein Aufenthaltsrecht oder etwa nur ein Touristenvisum besitzt.
weil ja die Ausländerbehörden verbindlich in den Prozess mit einbezogen werden müssen. Und bei den Ausländerbehörden gibt es im Regelfall das bessere Know-how als bei den beurkundenden Stellen.
Es geht ja erstmal darum, dass wir die gesetzlichen Möglichkeiten schaffen müssen, dass die Standesämter dort anders nachfragen können, dass wir verhindern, dass über Scheinvaterschaften Sozialleistungen erschlichen werden können.
Rechtlich ein komplexer Vorgang. Es wäre bereits der dritte Anlauf, solchen Extremfällen den Boden zu entziehen.
So, und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Julia.
Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta eröffnet. Dabei geht es um den Vorwurf, der Konzern gehe nicht oder nicht schnell genug gegen falsche und irreführende Nachrichten auf Facebook oder Instagram vor. Eines der Probleme sind sogenannte Doppelgänger-Accounts. Sie sehen so ähnlich aus wie die Seiten seriöser Medien, verbreiten aber Falschinformationen. Abgefangene Daten aus einem ausländischen Messenger-Dienst dürfen von deutschen Ermittlern auch ohne richterliche Anordnung abgefragt werden. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Konkret ging es um Chats von Drogen- und Waffenhändlern, deren Verschlüsselung Ermittler in Frankreich und den Niederlanden vor 4 Jahren geknackt hatten. Als eine deutsche Staatsanwaltschaft diese Daten abfragte, tauchten Zweifel auf, ob das zulässig ist. Deutschland darf weiterhin Rüstungsgüter nach Israel liefern. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag wies einen Eilantrag Nicaraguas dagegen zurück. Über die eigentliche Klage wird das UN-Gericht später entscheiden. Das mittelamerikanische Land sieht die Rüstungsexporte als Beihilfe zu einem Völkermord im Gazastreifen an. Deutschland hatte seine Lieferungen an Israel im vorigen Jahr deutlich gesteigert. In der georgischen Hauptstadt Tiflis ist die Polizei mit Tränengas und einem Wasserwerfer gegen Demonstranten vorgegangen. Die Menschen protestieren seit Wochen gegen einen Gesetzentwurf, der regierungsunabhängige Organisationen zwingt, ausländische Geldquellen offenzulegen. Das Parlament beriet darüber heute in zweiter Lesung. Die Demonstranten sehen Parallelen zu einem russischen Gesetz, mit dem regierungskritische Gruppen zu ausländischen Agenten erklärt wurden. Die frühere Sowjetrepublik Georgien ist EU-Beitrittskandidat. Die Zahl der Arbeitslosen ist im April nur geringfügig zurückgegangen, offenbar wegen der schwachen Wirtschaft. Wie die Nürnberger Bundesagentur mitteilte, waren 2.750.000 Arbeitslose gemeldet. Das waren 20.000 weniger als im März, aber 164.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote liegt unverändert bei 6%. Deutschland ist zu Jahresbeginn entgegen allen Befürchtungen doch nicht in die Rezession gerutscht. Das ergeben die vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal. Samir Ibrahim aus der Frankfurter Börse.
Ein Mini-Wachstum nennen es Ökonomen, einen nur leichten Hoffnungsschimmer für die deutsche Wirtschaft. Tatsächlich ist das Wachstum in den ersten 3 Monaten nur eine kleine Erleichterung. Von Januar bis März ist die deutsche Wirtschaft um 0,2% gewachsen. Einige Ökonomen hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Steigende Bauinvestitionen und die Exporte haben hier für den unerwarteten Zuwachs gesorgt. Sorgenkind bleibt der private Konsum, hieß es heute. Allerdings gibt es auch dort einen Hoffnungsschimmer. Die Einzelhändler in Deutschland verzeichneten im März das stärkste Umsatzplus seit 2,5 Jahren.
Der britische König Charles ist knapp 3 Monate nach dem Bekanntwerden seiner Krebserkrankung zum ersten Mal wieder öffentlich aufgetreten. Er besichtigte zusammen mit seiner Frau ein Krebsbehandlungszentrum in London. Der Besuch soll Früherkennung und Forschung im Kampf gegen die Krankheit populär machen. Charles hatte bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt ist, aber nicht an welcher Krebsart.
Freuen wir uns jetzt auf einen Klang, der tief ins Ohr dringen kann. Das ist der Sound des lauen Frühsommer-Feelings. Die Tage werden länger, der Rasen muss kürzer werden, jedenfalls kürzer als beim Nachbarn. Dieses motorengetriebene Dauergesense kann ganz schön auf die Nerven gehen. Wir haben Ohrstöpsel, aber was machen die Tiere? Die bekommen nicht nur Fiepen in den Ohren, das eifrige Scheren und Schneiden kann sie sogar ihr Leben kosten. Deshalb wird jetzt wieder zum mähfreien Mai aufgerufen. Christian Stichler, der wirft seinen Mäher aber erst noch mal kurz an.
Das ist mein Rasen, in diesem Jahr schon 3-mal geschnitten. Was hier so schön wächst, für mich ein Zeichen, dass ich dringend mal wieder den Rasenmäher aus dem Schuppen holen sollte. Die meisten meiner Nachbarn sehen das genauso. Auf dem Grundstück gegenüber startet jeden Tag der Mähroboter, pünktlich um 12 Uhr. Wir alle streben doch irgendwie nach dem perfekten Grün. Und deshalb haben mir die Kollegen aus London heute diese Bilder eines original englischen Rasens geschickt. Aber trägt diese Leidenschaft fürs Kurzgeschnittene nicht auch zum Artensterben bei? Es gibt immer mehr Menschen wie Johanna Rodeck. Sie wohnt auch bei mir um die Ecke. Der Garten gehörte früher ihrer Großmutter. Bei ihr darf die Natur zumindest etwas mitbestimmen.
Am Samstag so sah ich auf den Rasen und dachte, vielleicht soll man mal wieder mähen. Aber dann habe ich gesehen, dass da gerade so schön Löwenzahn und Gänseblümchen wachsen. Und das wäre sehr schade drum.
Mit ihrer Einstellung zum Rasen ist Johanna weit vorn. Denn der mähfreie Mai wird auch bei uns immer beliebter. Ein Trend, der übrigens aus der Heimat des englischen Rasens kommt. Julia Marie Battermann und Manuel Hensen von der Deutschen Wildtierstiftung erklären mir, warum ein Rasen so viel mehr sein kann als nur kurz.
In den allermeisten Flächen, Rasenflächen, gibt es schon ein bestimmtes Samenpotenzial, wo auch andere Arten durchkommen würden. Aber wenn man die jetzt sofort runtermäht, dann haben diese Arten einfach keine Chance, zur Blüte zu kommen. Und das brauchen ja die Insekten.
Mehr Blüten statt Gras, das mögen nicht nur Wildbienen, sondern auch Igel, Käfer oder Schmetterlinge. Aber eigentlich gehört der Rasen doch mir. Irgendwo muss im Sommer die Decke hin und der Ball ins Tor. Aber auch dafür gibt es Lösungen.
Dass man auch mal, wenn man mäht, vielleicht auch mal so eine Pflanzinsel immer so stehen lässt. Ne? Also wenn da was blüht, Gänseblümchen auch gerne mal rummähen. Und einfach mal gucken und beobachten, die Füße hochlegen und schauen, was da kommt.
Füße hochlegen ist für sie nicht drin. Christoph Meister und sein Team pflegen knapp 50 Privatgärten in Hamburg. Ihren Kunden geht es wie mir. Der Traum vom perfekten Rasen kostet viel Zeit und Geld.
In kein Quadratmeter geht sonst so viel Pflegeaufwand in Stunden und auch in Material, also in Dünge, in Wasser, wie sonst in irgendeiner Rasenfläche. Also da kann kein Rosenbeet nichts mithalten. Der Rasen braucht mit Abstand die meiste Pflege und kostet im Jahresunterhalt auch mit Abstand das meiste Geld.
Okay, denke ich mir. Diesmal mähe ich noch zu Ende. Und dann darf hier im Mai alles wachsen. Mal sehen, was meine Nachbarn dazu sagen.
Fragen wir noch mal nach. Aber jetzt scheren wir uns ums Wetter, Carsten. Welches gibt's denn morgen am Feiertag? Freitag ist noch nicht.
Genau, Feiertag. Nach wie vor Sommerwetter mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis knapp 30 Grad. Also wir setzen das fort, was wir heute am letzten Tag des Monats April, das muss man ja wirklich mit drei Ausrufezeichen versehen, was wir heute erlebt haben. Kurz zur Wettersituation und das ist ganz interessant. Wir haben morgen Mittag das Tiefdruckzentrum oder ein Tiefdruckzentrum im Westen Frankreichs, kurz vor den Toren Deutschlands. Und da passiert Folgendes in zwei Akten. Und zwar zunächst saugt dieses Tief Luft an. Tiefdruckgebiete machen das immer. Und deshalb strömt zum Beispiel die sehr warme Luft aus dem östlichen Mitteleuropa morgen im Verlauf des Tages auch in den Westen und Nordwesten Deutschlands, also Richtung Niedersachsen, Richtung Nordrhein-Westfalen, wo es morgen noch einmal 1,5 Grad wärmer wird als heute schon. Aber ein Tief bedeutet im Umkehrschluss auch immer, da sind die dicken Wolken nicht fern, Schauer und Gewitter drohen. Und die kommen mit der deutlich kälteren Luft, die es heute schon über dem Süden und Südwesten Frankreichs gab. Und zwar übermorgen kommt dann diese Gewitterluft mit der kälteren Luft im Südwesten Deutschlands an und damit geht dann dieses kurze Sommerintermezzo mitten im Frühling auch schon wieder zu Ende. Und deshalb sieht der Trend folgendermaßen aus für Berlin. Auf jeden Fall zwei weitere Tage im Sommermodus von rund 28, 29 Grad. Der Freitag auch noch relativ warm. Am Samstag kommt hier die kältere Luft an aus Frankreich, die im Südwesten Deutschlands, Beispiel Freiburg, schon deutlich schneller ankommt. Dort erwarten wir nur noch für den morgigen 1. Mai, für den Mai-Feiertag, sommerliches Wetter. Und dann geht es runter mit den Temperaturen in Richtung 16 Grad. Und das mit vielen Wolken, mit Schauern und Gewittern. Das war sozusagen schon der große Überblick. Aber erst einmal kümmern wir uns um die nächsten 24 Stunden. Weitestgehend wolkenfreies Wetter in der Nacht und auch morgen viel, viel Sonnenschein. Wir sehen hier schon die dicken Wolken über Frankreich, die kommen langsam näher. Und morgen Nachmittag, Abend kann es klitzekleine einzelne erste Gewitter zum einen in Nordrhein-Westfalen, zum anderen im Schwarzwald geben. Vor allem morgen am späten Nachmittag zum Abend. Aber ansonsten passiert morgen nichts. Und das bei ziemlich milden Temperaturen. Nachts 8 bis 15 Grad, tagsüber. Die höchsten Werte nördlich der Mittelgebirge mit 28 bis 29 Grad. Im Süden sind es meistens 25 bis 28 Grad. An der Ostsee ist es etwas kühler. Die weiteren Aussichten am Donnerstag im Südwesten die Gewitter und Schauer. Am Freitag kommt die kältere Luft dann auch im Nordosten an.
Danke, Carsten Schwanke. Jo, und wir lassen jetzt draußen die Hexen in der Walpurgisnacht tanzen und machen hier drinnen unseren Laden zu.
Am 1. geht es aber noch weiter mit Sandra Maischberger und ihren Talkgästen.
Und wir sind auch am 1. Mai für Sie da, dann um 23.15 Uhr. Schönen Feiertag wünschen wir. Tschüss.
Absolut. Tschüss.